Hallo, willkommen zu einer neuen Folge unserer Heise-Show, mit einem Thema, das prinzipiell jetzt nicht ganz so neu ist. Also wir hatten Donald Trump schon mal, aber es hat sich ergeben diese Woche, dass wir es nicht ignorieren können und nochmal da ein bisschen drüber sprechen müssen. Wir haben einen neuen Gast dafür, aber erstmal haben wir mich. Nein, ich fange mit dir an, Christina Beer aus dem Newsroom. Ich bin
Hi.
Martin Holland aus dem Newsroom und zugeschaltet per Skype. Jetzt gucken wir, ob das ja
Es funktioniert.
Ah, ich
wahnsinniger
komme
Effekt.
reingeflogen.
Falk Steiner vom Deutschlandradio, aus dem Hauptstadtstudio des Deutschlandradios. Hast du auch für uns regelmäßig geschrieben, inzwischen glaube ich eher so seltener. Unregelmäßig,
Unregelmäßig,
deswegen sind wir besonders froh, dass du jetzt mal es in die Heise-Show geschafft hast. Genau, und das sind die wir darüber sprechen wollen. Und zwar geht es um die Entscheidung, die Donald Trump jetzt ich habe jetzt nicht nachgezählt, ich glaube, er ist seit 13 Tagen im Amt, heute ist Donnerstag, müsste 12,5, 13 Tage sein, schon getroffen hat und inwiefern also wir berichten über IT-News, also vor allem die IT oder die Technikindustrie so schon ja, beeinträchtigen oder zumindest beeinflussen, was das so.
Oder zu einer Reaktion aufgefordert haben.
Genau, also wo man jetzt genau, also wir müssen gucken, das ist ja alles noch nicht so final. Das Spannende ist ja, dass es wirklich so schnell geht. Wir können ja, also du machst jetzt ja auch so die netzpolitische Seite von Sachen. Hast du sowas schon mal erlebt, so schnell solche Entscheidungen, die so große Auswirkungen hatten, Falk? Oder ist das für dich.
Das ist tatsächlich ungewöhnlich, dass jemand so schnell eigentlich dann zugreift und sagt, jetzt mache ich Dinge. In den USA allerdings nicht ganz so ungewöhnlich wie bei uns. Bei uns steht ja nach einer Wahl und dann sozusagen einer Ernennung, steht dann ja erst einmal an, dass man sich im Haus einfindet, dass man Dinge erstmal überhaupt ja abspricht und vielleicht auch mal kontextualisiert, dass man eine große Strategie vielleicht entwickelt, die dann, was dann innerhalb der nächsten 4 Jahre passieren soll. Und manchmal passiert dann auch 4 Jahre lang eigentlich de facto nichts. Das kommt auch vor. Also es ist also ungewöhnlich. Was man auch klar sagen kann, ist dieses Instrument der Orders, der Presidential Executive Orders, der Memoranden, das sind Techniken, die haben wir in der Form eigentlich nicht, weil wir eben kein präsidentielles System hier haben, sondern wir haben einfach ein parlamentarisches System, wo alles eigentlich durch den Bundestag muss. Man muss sagen, die Order, die er bislang ausgestellt hat, die hängen ja alle auch zusammen mit Gesetzen, die bereits existieren. Das ist nicht ganz im luftleeren Raum, aber es ist schon ein erstaunliches Tempo, was man da an den Tag legt. Und die Debatte zeigt so ein bisschen vielleicht auch ein zu schnelles Tempo.
Ja, also man kann das ja mal zusammenfassen,
Also
dass
du
es.
kannst ja einfach, du hast es glaube ich noch nicht so konkret benannt. Es geht ja um diese Einreisebeschränkung vor allem,
Genau, also
die
es.
dann auch wieder zurückgenommen wurde, also worauf Falk ja im Grunde schon oder teilweise zurückgenommen wurde, worauf Falk schon hingewiesen hat, ne? Also es ging wohl zu schnell und
Ja.
jetzt sind sie schon etwas
Also,
eingeknickt.
ich kann das von hier aus ganz kurz noch erläutern. Das ist einfach, wenn du hier in Deutschland einfach drauf geguckt hast, wie die Debatte dann hier verlief, wirklich diese Frage, wer darf jetzt eigentlich nicht mehr in die USA? Da gab es ein Riesenchaos. Die Briten zum Beispiel haben am Anfang direkt gesagt, Doppelstaatler, die aus Großbritannien kommen, die dürfen auch weiterhin in die USA, auch wenn der zweite Pass aus einem dieser Länder ist oder die zweite Staatsbürgerschaft. In Deutschland hieß es erst nein, das geht dann nicht. Jetzt inzwischen heißt es wieder ja doch. Und in den USA läuft die Debatte ja auch wirklich ziemlich durcheinander und nicht gerade rund. Da wird man schon noch schauen müssen, was da in einer Woche noch von übrig ist.
Genau, also man kann das mal zusammenfassen. Also wir haben vorhin nochmal aufs Datum geguckt. Es war am Freitag, 27. Januar, hat also diese Executive Order, über die wir reden, war dieses Einreiseverbot für Menschen aus 7 verschiedenen Staaten. Das sind alles Staaten mit muslimischer Mehrheit, Bevölkerungsmehrheit im Nahen Osten, Nordafrika und
Wir
der
können sie
Iran
noch
noch.
mal aufzählen: Irak, Iran, Somalia, Sudan, Jemen, Libyen und Syrien.
Genau, also es geht um ein Einreiseverbot für 90 Tage. Wenn ich das so richtig habe, mehr darf er auch nicht, also jetzt in diesem, also
Also
was er
erst einmal in der Form.
genau als Kompetenz hat. Und es ging jetzt um dieses, also ein richtiges Einreiseverbot. Und das hat am Wochenende für sehr viel Aufsehen gesorgt. Das hast du ja gerade gesagt, weil es so durcheinander war. Weil tatsächlich, das haben wir auch gerade noch mal diskutiert, also es gibt da mindestens 2 Länder drunter, der Iran und der Irak. Da kann man seine Staatsbürgerschaft gar nicht ablegen. Das heißt, es sind Leute betroffen, die im sagen wir mal, im krassesten Fall dort nicht mal geboren sind. Also es gibt, also wenn man Eltern hat aus dem Iran und dann kann es sein, dass man diese Staatsbürgerschaft hat oder zumindest davon ausgegangen wird, dass man sie hat. Also das heißt, es sind Leute betroffen, die vielleicht im ersten Moment gar nicht, also vielleicht wirklich nicht mal das Ziel waren. Das muss man ja auch, das ist so, die dann eben teilweise im Flugzeug oder am Flughafen erfahren haben. Im Flugzeug erfährt man ja erfahrungsgemäß eher so wenig. dass sie jetzt nicht reingelassen werden. Und das war ein großes Durcheinander. Und wir haben jetzt natürlich drauf geguckt, dass die IT-Industrie vor allem, ja, also die ist international in den USA. Das kann man so einfach so kurz zusammenfassend sagen, dass es also Menschen aus aller Herren Länder gibt und dass die halt sehr laut sind. Also die, ne, so wenn ein Mark Zuckerberg was sagt, dann ist das anders als ein anderer Geschäftsführer. Und die sich dadurch, also jetzt Sorgen machen, dass sie zum Beispiel entweder keine neuen Leute einstellen können oder dass Mitarbeiter gar nicht zurückkommen.
Ja, also du hast ja die Sendung damit angefangen zu sagen, naja, wir reden schon wieder über Trump. Und da muss man, glaube ich, auch sagen, wir selber hatten gar nicht vor, so viel über Trump zu berichten. Aber es ist tatsächlich so, dass die größeren Konzerne aus dem Silicon Valley sich jetzt doch positionieren. Und danach sah es erstmal nicht aus. Ne? Sie haben noch vor Amtsantritt haben sie sich mit Trump zusammengesetzt und versucht, mit ihm ins Gespräch zu kommen. Dann kamen jetzt diese Dekrete. Und da sie doch scheinbar wirklich stark von diesen Dekreten betroffen sind, haben sie sich tatsächlich mal zu Wort gemeldet, was sie halt nicht gerne machen. Also du hast sie schon aufgezählt, Mark Zuckerberg hat es eher zurückhaltend gemacht, aber dann gibt es ja auch Satya Nadella von, ich habe ihn jetzt richtig ausgesprochen, ich habe es wahrscheinlich wieder falsch gemacht, von Microsoft, der auch klar sagt, ich bin selber ein Immigrant und wir haben viele Migranten bei uns in der Firma und das trifft uns und wir unterstützen das nicht. Oder Tim Cook hat gesagt von Apple, dass sie versuchen, mit Offiziellen aus dem Weißen Haus zu verhandeln und dass sie vielleicht sogar rechtlich dagegen vorgehen.
Also man kann ja so zusammenfassen, auch Falk, dass die Reaktion, das wird jetzt hier schon deutlich, schon unterschiedlich ist, weil also es ist was anderes, wie Deutsche drauf reagieren als die Industrie.
Ja, man muss aber auch wirklich noch mal ein bisschen abschichten. Du hast natürlich einmal die Grundfrage sozusagen, wie reagieren Deutsche darauf, wie reagieren bestimmte Teile in der US-Bevölkerung darauf, aber auch bei den IT-Konzernen musst du ja unterscheiden. Es gibt die IT-Konzerne, die sind traditionell eigentlich eher dem demokratischen Lager sehr nahe und deswegen schon grundkritisch gegenüber Trump. Insgesamt gilt Silicon Valley und die ganze Bay Area und sowas, die gelten ja alle als relativ demokratennah und das ist auch einfach so, dass Kalifornien sehr stark mit Demokratenwählern zum Beispiel jetzt auch wieder war bei der Präsidentschaftswahl. Da gibt es eine gewisse Nähe, was sicherlich auch viel mit Weltsicht zu tun hat, während Trump ja vor allem da, wo jetzt gerade weniger Startups herkommen, doch sehr gute Ergebnisse erzielt hat. Also wenn man das so ein bisschen darüber runterbricht, dann versteht man, glaube ich, auch so ein bisschen, wie schwer die sich jetzt auch damit tun, es sich jetzt mit Trump direkt zu Beginn so richtig zu verscherzen. Das heißt, viele von denen sind auch deswegen zu diesem Treffen auch vor der Amtseinführung von Trump gegangen, weil sie erstmal so ein bisschen schauen wollten, wie geht das eigentlich mit dem? Ähnliches passiert ja jetzt auch gerade, also gerade ist, glaube ich, Außenminister Sigmar Gabriel auf dem Weg nach Washington, um Rex Tillerson, den gerade gestern erst ernannten neuen Außenminister, zu treffen. Also das sind solche Geschichten, da wird jetzt vorgefühlt, um zu schauen, meint er das denn ernst, was er dort auf den ersten Blick vorhat oder meint er es vielleicht doch ein bisschen anders und was heißt das eigentlich für uns?
Ja, und ich finde auch, man sollte dann auch unterscheiden, dass es also viele der Reaktionen waren eben auch nur das, das waren Wortäußerungen. Also es gab Geldspenden für, was weiß ich, Bürgerrechtsorganisationen und Anwaltsorganisationen, aber halt Worte. Also genauso wie vorher Worte getauscht wurden, die quasi gesagt haben, wir geben dir eine Chance, sind es jetzt vielleicht auch nur Worte, die sagen, wir protestieren dagegen, weil also ich glaube, wir hatten im Forum auch, also das ist ja auch der Hinweis natürlich an unsere Zuschauer, wir nehmen auch gerne wieder Fragen und Anregungen aus dem Publikum auf. Wir gucken auf Facebook, YouTube und wie gesagt Twitter. Im Forum. Und jetzt habe ich tatsächlich genau vergessen, was ich im Forum suchen wollte.
Kann auch mal passieren.
Jetzt bin ich ganz raus. Was war das mit Microsoft? Kannst du mir helfen?
Ich weiß tatsächlich nicht, was du gesucht hast, aber ich kann dir vielleicht meine Unterlagen kurz hinlegen zu Microsoft, was gesagt wurde. Aber um noch weiter
weg. Ich hab's.
Du hast gut.
Es ging darum, dass sich das ja alles schon wieder geändert hat und dass es also, dass man das auch anerkennen muss und mitkriegen muss, dass also zum Beispiel die Aussage vorhin, dass Leute, die eine doppelte Staatsbürgerschaft haben, du hast gesagt, die noch die britische ist, wurde relativ früh gesagt, die dürfen einreisen. Dann wurde jetzt, glaube ich, für alle EU-Bürger, also aus einem EU-Staat und diesen Staaten. Genau. Und das eine wichtige Frage war auch, was zum Beispiel mit Green Card, das ist, ich würde sagen, so eine Aufenthaltsgenehmigung in den USA, die waren vorher auch betroffen und jetzt...
Das ist vor allem eine Arbeitserlaubnis, die Green Card, das ist ja das Wichtige. Das sind ja die Leute, bei denen einfach auf der Hand liegt, dass die USA eigentlich wirtschaftlich auch sich versprechen, davon zu profitieren, dass so jemand ins Land kommt. Und wenn er dann natürlich nicht rein darf, ist das schon irgendwie herzlich absurd, weil diese Leute, allgemein jeder, der ein US-Visum bekommt, der ist ja schon durch diverseste Datenbanken bei den Sicherheitsbehörden gelaufen. Also ist ja nicht so, dass irgendwer dort einreist, der nicht dann einmal durch die verschiedenen Datenbanken gejagt worden wäre. Also das ist schon ein bisschen absurd, wenn man das so mit diesen Sicherheitsbedenken begründet. Vielleicht nochmal ganz kurz zu dieser Länderliste zurück, wenn wir da auch nochmal drüber nachdenken. Das sind alles Länder, in denen die USA in gewisser Weise, ich würde jetzt nicht sagen Krieg führen, aber zumindest Kriegsbeteiligte im weiteren Sinne sind. In jedem von diesen Ländern hat Obama zum Beispiel auch Drohnen fliegen und angreifen lassen. Das ist auch auffällig in diesem Kontext. Gleichzeitig fällt natürlich auch auf, welche Länder nicht auf der Liste stehen. Afghanistan, Pakistan, da sind schon viele dabei, wo man sich fragen kann, wie kommt diese Liste eigentlich zustande?
Ja, also ich finde das auf jeden Fall einen also bemerkenswerten Punkt, den man auch im Hinterkopf haben muss. Und auch daran immer interessant, dass man also, dass wir versuchen, da so, ja, ich sag mal, logisch oder so, ja, durchdacht darüber zu diskutieren, dass es aber oft so wirkt, als wäre das gar nicht so alles durchdacht. Also diese Sachen, natürlich, den Hintergrund ist da, aber diese ganzen Rücknahmen, also die, diese Order kam nach der letzten Heise-Show. Seitdem wurde schon gesagt, dass die britischen Bürger ausgenommen sind, britischen Doppelstaatler, die EU-Doppelstaatler. Ich glaube, Green Card wurde inzwischen auch wieder ausgenommen. Und das, also normalerweise ist man das weder von einem Gesetz noch von, also das hat ja quasi Gesetzesrang, gewohnt, dass es nach 5 Tagen also schon so viel Rückzieher gibt. Also das ist ja allein so ein spannender Aspekt, mit dem sicher auch die, also die, das Silicon Valley, das ja gewohnt ist, mit viel Lobby-Einfluss und so sich überall einzusetzen, nicht so ganz umgehen kann, dass sie einfach...
Aber das liegt ja an der Natur von diesem Ding, denn das Ding ist ja eine Presidential Order. Und diese Presidential Order als solche ist jetzt im Text auch nicht so wahnsinnig konkret, sondern immer auslegungsbedürftig. Und das heißt, du musst sie erstmal interpretieren. Und das ist etwas, da hast du natürlich als eben in dem Fall Customs and Border Police, hast du natürlich dann wirklich auch relativ viele Möglichkeiten. Und dann gibt es Dienstanweisungen dazu. Und diese Dienstanweisungen, die sind eigentlich momentan das Einzige, was wirklich ausschlaggebend ist, weil das aus dem Text dieser Order selber einfach nicht so richtig hervorgeht. Ja.
Also ich hatte noch einen Aspekt, den ich dazu auch sagen wollte, weil wir im Forum da auch manchmal diskutiert haben. Also es ging immer um die Frage der, wie viele sind betroffen. Also tatsächlich, natürlich gibt es keine genauen Zahlen, wie viele jetzt bei Google arbeiten. Doch bei Google tatsächlich ist die einzige, gibt es eine Zahl. Google hat gesagt, es wären 200 Mitarbeiter betroffen. Ich habe kurz vorhin geguckt, also Google hat insgesamt über 50.000, also es wären 0,5%. Man muss dann aber natürlich dazu sehen, dass, also auch bei Google haben schon Mitarbeiter gesagt, dass wenn sie natürlich, sie arbeiten mit Kollegen zusammen, die betroffen sind, dann sagen sie, wir boykottieren Konferenzen, auf die jetzt, die nicht gehen können. Also wenn man sitzt am Schreibtisch mit jemandem zusammen und will zusammen auf eine Konferenz fliegen oder muss, weil es zum Job gehört, und er darf nicht oder beziehungsweise er darf, würde aber nicht zurückkommen. Und deswegen sind das dann schon viel mehr als die vergleichsweise klein klingende Zahl. Und ich glaube, das ist auch insgesamt ein Aspekt, den man so im Kopf haben muss, dass selbst wenn das vergleichsweise wenige sind, also es waren jetzt, glaube ich, Zahlen von ein paar 10.000, die jetzt direkt betroffen waren, weil sie in den Flieger steigen wollten oder sowas. Das sind ja Leute, die jemanden kennen, die vielleicht schon in der USA Familie haben oder sowas, dass es deswegen so eine Geschichte ist, die viel größer wirkt, als wenn man, als sie erscheinen würde, wenn man nur die reine bloße Zahl nimmt. Das finde ich auch so einen wichtigen Hinweis bei der ganzen Geschichte, warum das eben auch ein Thema für uns ist und warum diese
Da kommen noch ganz viele weitere Aspekte einfach dazu, sozusagen, wenn man jetzt wirklich über das ganz enge IT-Feld drüber hinaus guckt, dann hast du diese ganze Frage, Militärdolmetscher zum Beispiel, ja, wer für die US-Streitkräfte gedolmetscht hat, darf jetzt unter Umständen nicht mehr in die USA reisen, obwohl er sich quasi für deren Land verdient gemacht hat. Solche Geschichten, das ist natürlich etwas, das ist eine Botschaft, die da in die Welt gesendet wird, die wird grundsätzlich sehr schwierig gesehen. Ein Aspekt, den du gerade so ein bisschen mit angesprochen hast, diese Frage zu Konferenzen reisen und dann vielleicht nicht mehr zurückkommen. Das ist etwas, das beschäftigt tatsächlich auch die Behörden hierzulande und auch das Auswärtige Amt zum Beispiel. Die fragen sich natürlich, wie gehen wir denn mit Leuten um, die ein Visum für die Europäische Union nicht benötigen unbedingt oder eins haben und dann hier sind für eine Veranstaltung, aber jetzt gar nicht mehr zurückgehen können. Also das ist auch etwas schräg für die. Sie haben auch noch keine Ahnung, wie sie damit umgehen sollen eigentlich.
Ja. Also ich habe auch noch ein Beispiel, was, weil wahrscheinlich kennen das unsere Leser, dass es wahrscheinlich in jeder Regionalzeitung oder so so einen Bericht gab, die sind hier betroffen. Also bei uns, also jetzt hier natürlich in Hannover. Und ein Beispiel war, es gibt wohl einen sehr, sehr bedeutenden Neurologen, der hat hier eine, bei uns direkt um die Ecke, könnte ich fast aus dem Fenster sehen, der hier eine neurologische Klinik aufgebaut hat, die weltweit bekannt ist. Und der sollte zu einer Konferenz in die USA fliegen. Und der hat halt jetzt, also der ist tatsächlich sehr selbstbewusst und hat gesagt, das ist natürlich der Schaden der USA, dass ich jetzt nicht kommen kann, ich fliege jetzt woanders hin und gehe zu anderen Konferenzen. Aber das ist natürlich, also jetzt in dem Fall Medizin, aber das gilt natürlich für alle Bereiche, für die Wissenschaft, wenn jetzt einfach das unterbrochen wird. Und das muss man erst mal kitten. Also
es sind ja nicht nur die Firmen des Silicon Valley, die gesagt haben, dass das problematisch für uns, was da entschieden wurde, sondern es sind ja auch wirklich die großen Vereinigungen wie ICANN, die halt wirklich mit dem Internet an sich beschäftigt sind. Und die sagen, ja, wir können eigentlich keine Konferenzen mehr in den USA abhalten, weil zu viele Menschen davon betroffen sind. Es gibt jetzt zum Beispiel von der Internet Engineering Task Force, gibt es noch mal eine Konferenz jetzt in Chicago im Jahr 2017 und für 2018 war es in San Francisco angedacht und die planen jetzt aber das wahrscheinlich in Kanada zu machen. Also die versuchen auf Kanada auszuweichen, weil Kanada sich ja auch jetzt gerade in dieser akuten Situation immer so gezeigt hat, dass die dann die aufnehmen, die in die USA nicht mehr reingekommen sind. Was ich aber auch noch ansprechen möchte, ist, was steckt denn eigentlich dahinter? Also was hat Trump damit vor? Und da gab es von Bloomberg jetzt einen Bericht, dass es heißt, naja, die wollen eigentlich an diese Visa-Programme ran, die IT-Wirtschaft in den USA immer nutzt. Die heißen H1B. Und die sind extra dafür ausgelegt, um diese hochqualifizierten Leute oder auf jeden Fall für den IT-Bereich qualifizierten Leute aus dem Ausland ins Land zu holen. Und er will damit wohl vorbeugen, dass, naja, amerikanische Staatsbürger übergangen werden bei der Ausschreibung oder bei der Jobsuche. Also es soll immer erst ein Amerikaner angestellt werden, bevor jemand vielleicht aus der Tschechoslowakei oder Indien geholt wird.
Indien und man muss sagen, das wäre so ein Aspekt, was du vorhin gesagt hast, der auf eine bestehende Praxis oder in dem Fall bestehende Intention hinarbeitet. Also es gibt auch im Parlament, im US-Kongress schon Pläne, diese Visa-Regeln zu korrigieren. In dem Sinne, dass nicht Ausländer zum Beispiel automatisch günstiger sind, also dass die einen gewissen Lohn erhalten müssen. Das heißt, Trumps Weg, wenn der da hingeht, also es wird die ganze Woche, das ist ja auch so eine Geschichte, gab es schon die Berichte, morgen unterzeichne ich die nächste Order, die richtet sich dann gegen dieses Visa-Programm. Bislang kam sie noch nicht, aber es gibt schon im Parlament eben auch die Richtung, darauf hinzuwirken und das betrifft größtenteils die IT-Industrie. Also es gibt insgesamt immer pro Jahr, glaube ich, also insgesamt sind es so 390.000 von diesen Menschen, die auf diesem Visa-Programm in den USA arbeiten und 60% davon sind.
Vielleicht können das unsere Technik mal im Hintergrund einblenden, weil wir hatten jetzt gerade erst ein statistisch gesehen zu diesem Thema, wo man sieht, wie häufig.
Was macht jetzt Falk? Ist jetzt ein bisschen abgebrochen gerade, den finden wir hoffentlich gleich wieder. Genau, also das ist die Aussage, dass deswegen die IT-Industrie auch da besonders drauf achtet, da ist Falk wieder, und sich besonders betroffen ist. Also in dem Fall das Land der Hauptherkunft ist, das stand, weiß gar nicht, ob das in der Statistik war, das nicht drin ist, Indien, also wie das Klischee quasi ist das. Und die Unternehmen, da sind teilweise Unternehmen, die Zehntausende anstellen auf diese und dann quasi weiter vermitteln. Und das wäre natürlich dann der nächste Schritt und wahrscheinlich gehört das eben auch schon als Begründung zu diesem großen Protest der US-Konzerne, weil sie schon den nächsten Schritt sehen und fürchten, oder? Also das könnte so ein, also es ist immer so ein bisschen schwierig, das zu sehen, aber dass das so der nächste Schritt
ist. Es ist recht wahrscheinlich. Ja. Es ist einfach sehr wahrscheinlich, denn natürlich kannst du jetzt argumentieren, auch in Indien zum Beispiel gibt es ja Regionen, in denen es einen muslimischen Bevölkerungsanteil gibt, teilweise sogar eine muslimische Mehrheit, je nachdem in welcher Region Indiens du bist. Das könnte natürlich auch ganz schrecklich gefährlich sein für die USA. Auch diese Argumentation könnte ich mir durchaus vorstellen, aber momentan ist sie nicht da, also insofern warten wir vielleicht einfach ab, bis das tatsächlich da ist, wenn es denn überhaupt kommen sollte. Ich meine, zu viel Spekulatius müssen wir jetzt auch nicht essen.
Das stimmt. Also es war diese Begründung, und das ist deswegen, daran dockt ja Trump, kann ja auch andocken, beziehungsweise wird er wahrscheinlich bei diesem Visa machen, ist, dass halt dieses America First war ein großes Versprechen seiner Antrittsrede und dass viele offensichtlich die Befürchtung haben, dass US-Amerikaner benachteiligt werden, weil indische Staatsbürger günstiger sind und vielleicht besser ausgebildet sind. Und in dieser Diskussion, zumindest, du hast vollkommen recht, das können wir dann alles hier noch machen, wenn es da ist, kann man aber dazu, sollte man zumindest erwähnen, dass ein Gegenargument immer ist, das müsste man dann auch angucken, dass die Leute ja auch wieder Arbeitsplätze schaffen, zumindest können. Also ich meine, das ist immer so ein, natürlich ein großes Argument, was gemacht wird, was man zumindest auch im Kopf haben sollte, aber tatsächlich wäre das, wenn dieses Visa-Einschränkung kommt und beziehungsweise, dass sie diskutiert wird, ist tatsächlich was, was man nicht nur Trumps Aktionismus zuschreiben kann, sondern es gibt also mindestens zwei Parlamentsinitiativen gerade.
Ja, also ja. In unserem YouTube-Chat gibt es da auch eine Auseinandersetzung drüber, ob das wirklich Aktionismus ist. Benjamin Müller sagt, er glaubt, dass hauptsächlich das Fehlen einer Vorbereitungszeit jetzt dafür zugeführt hat, dass die Unternehmen sich jetzt auch so konkret geäußert haben. Und Markus Seidel sagt, naja, er findet nicht, dass es Aktionismus ist. Er denkt eher, dass Trump halt einfach so ist. Er ist vom Typus so. Und es passt eben auch alles zu seiner Aussage, Make America Great Again.
Dass naja, wenn du die Fachkräfte nicht mehr hinschickst, dann ist es groß.
Naja, also
ich weiß ja nicht, ob das so eine richtig große, artige Idee ist.
Naja, aber es passt auf jeden Fall dazu, dass er erstmal das Land abschottet.
Also ich finde, ein gutes Beispiel dafür, dass es halt, also schon Aktionismus ist einfach, dass es so schlecht vorbereitet war und ist, dass die entscheidenden, also das Justizministerium und sowas, die sind ja aus einem Grund da und die haben Experten, dass die nicht einbezogen wurden. Das ist mehr oder weniger deutlich geworden.
Aber das ist natürlich auch US-Politik. So ja. ist sie ein Stück ja. weit. Der Präsident ist einfach sehr viel mächtiger, als das hierzulande eine Bundeskanzlerin und erst recht als ein Bundespräsident natürlich ist.
Ich meine, es gibt auch mittlerweile die Theorie, die von einigen Geschichtswissenschaftlern verbreitet wird, dass es, dass man nicht von Aktionismus sprechen kann, sondern von einer geplanten Aktion, die ablenken soll von anderen Entscheidungen. Und dass man das aus der Geschichtsschreibung schon kennt. Man hat das Land in Aufruhr versetzt mit diesen Entscheidungen und kann dadurch ganz andere Dinge vorbereiten.
Das ist natürlich tatsächlich unsere Aufgabe, die anderen Entscheidungen dann ins Rampenlicht zu ziehen. Und wir haben noch zwei andere Sachen auch, die schon sich andeuten, auch in Bezug auf IT-Industrie. Und eine Sache war, dass vergangene Woche eine dieser Executive Orders, also es sieht so aus, als hätte sie Auswirkungen auf die Datenschutzabkommen, die sehr mühsam im vergangenen Jahr ausgehandelt wurden, nachdem Safe Harbor gekippt wurde. Also der Hintergrund ist, die Frage ist, wenn Facebook, ein US-Unternehmen, von uns Daten sammelt und die über den Atlantik in seine Server holt, um sie dort zu verarbeiten und damit alles Mögliche zu machen, nach welchem Recht geschieht das? Und das wurde im vergangenen Jahr, dazu wurde das Privacy Shield eingeführt, um das zu regeln. Und eine wichtige Voraussetzung ist dafür, dass der Datenschutz für Europäer in den USA muss vergleichbar sein, den US-Amerikaner genießen. Das wurde mehr oder
weniger. Nein, Vorsicht, Vorsicht. Der muss vergleichbar sein, dem Datenschutz, also dem Standard an Datenschutz, der für europäische Bürger auch innerhalb der EU gilt. Das ist die ganz große Schwierigkeit. Und genau das ist so ein bisschen, Privacy Shield ist leider eine meiner großen Baustellen im vergangenen Jahr gewesen, ist tatsächlich ein ganz, ganz spannender Punkt, was da passiert ist. Denn dieses Privacy Shield als solches ist ja kein völkerrechtliches Abkommen oder ähnliches, sondern das Privacy Shield basiert auf zwei Dingen. Die EU-Kommission sagt, ihr USA erfüllt unsere Kriterien dafür, dass ihr den gleichen Standard gewährleisten könnt, wenn ihr folgende Dinge sozusagen dafür sorgt, dass sie beachtet werden. Und das muss dann sozusagen das US-Handelsministerium beaufsichtigen, dass die Unternehmen sich dann auch dran halten, so ein Stück weit. Also ganz kurz gefasst. Das Ding an der Geschichte ist, all das, inklusive dem Datenschutz, der dann auch die Nachrichtendienste und so weiter betrifft, basiert zu einem ganz großen Teil auf, Presidential Orders, also auf dem, was Barack Obama vorher zugesichert hat. Und jetzt kommt mit Donald Trump ein neuer US-Präsident, der vielleicht eine etwas andere Einstellung dazu hat und der sagt, ich würde mal sagen, US-Bürger genießen hier eine gewisse Art von Datenschutz, also unsere Interpretation von Datenschutz. Und für alle anderen soll es irgendwie schon ganz schön anders aussehen. Und ob das kompatibel sein kann, also ich habe da ganz große Zweifel. Ja.
Also die Order, dass, also so wie auch eine Analyse auf Heise Online war von Peter Schaar, hat es auch nahegelegt, dass vielleicht die EU-Bürger so Kollateralschäden waren. Also es war eine Executive Order, die gesagt hat, der Datenschutz für, ich glaube, Behörden, wenn sie Daten sammeln, soll nur für US-Bürger gewährleistet werden, die hier anwesend sind. Und dass sich das vor allem gegen die illegalen Einwanderer, die ja so ein großes Ziel der Trump-Kampagne waren, gerichtet hat, weil die sind ja keine US-Bürger, deswegen sind die Illegale. Nur, dass im Gegensatz natürlich wir auch keine US-Bürger sind. Also selbst wenn das in dem Fall jetzt nicht direkt uns betrifft, weil es hat sich an Behörden gerichtet und nicht an Facebook oder so, ist also deswegen,
das betrifft uns schon damit auch. Das betrifft nämlich zum Beispiel die ganz spannende Frage, ob die FTC, die Federal Trade Commission, die ja für die Datenschutzaufsicht in den USA weitgehend zuständig ist, ob die das dann auch durchsetzt. Und wenn die nichts durchsetzt, dann kannst du es einfach vergessen. Dann brauchst du auch niemanden direkt sonst zu verpflichten. Also insofern, da ist schon eine direkte Nebenwirkung da.
Genau, und das ist, dann ist jetzt die spannende Frage, wie reagiert die Europäische Kommission da drauf? Und also das ist immer so, genau, die spannende...
Momentan?
Ja.
Abwartend.
Ja. Und das ist ja so, das ist ja auch nichts Neues, weil selbst nach Safe Harbor war ja eigentlich die Hoffnung, dass mehr kommt als Privacy Shield. Jetzt fürchten wir oder fürchten Leute um Privacy Shield, was ja damals schon zu Recht kritisiert wurde, als eigentlich eher so nicht. Da gibt es ja auch schon wieder Klagen dagegen. Und das ist jetzt dann die nächste Baustelle, die natürlich, wenn die EU-Kommission wirklich reagieren würde, was die Erfahrung jetzt eher so ein bisschen zweifeln lässt, aber das muss man sehen. Das könnte dann die massiven Auswirkungen haben, die es eigentlich nach Safe Harbor schon prognostiziert wurden. Also das war ja eine Sache, dass als Safe Harbor gescheitert war, müssen wir Facebook abschalten.
So. Naja, die Geschichte ist ja noch viel lustiger an der Stelle, denn du hast sozusagen im Datenschutzrecht hast du ja bei der EU-Kommission und beim Rat und beim Parlament in den vergangenen 6,5 Jahren in der Debatte rund um die Frage, wie man das Datenschutzrecht neu regelt, hast du ja einen Kernaspekt ganz hart drin gehabt, nämlich Make Datenschutz Great Again, und zwar die europäische Variante von Datenschutz. So, und das ist ein relativ klarer Ansatz, dass du sagst, wir regeln das jetzt und das gilt dann immer für Daten von EU-Bürgern. Ja. Und dann müssen alle anderen sich nach unseren Regeln richten. Das kennt man irgendwie aus anderen Bereichen eher andersrum über den Atlantik, aber in dem Fall ist es halt so rum. Und da wird es ganz spannend sein, wie man dann damit tatsächlich umgehen kann. Denn die Alternative besteht eigentlich nur darin, dass eben die US-Unternehmen, wenn sie nicht ganz schrecklich hohe Strafen zahlen wollen, da geht ja um 4% des Jahresumsatzes, was ein paar Milliardchen bei Google zum Beispiel momentan wären, also das ist die Maximalstrafe, dann ist das schon was, da muss man gucken, ob die da nicht sozusagen sich was einfallen lassen müssen im Sinne von europäische Dependancen oder ähnliches, was natürlich aus vielen Gründen anderweitig auch nicht ganz wünschenswert ist, aber vielleicht aber auch der einzige Weg für sie dann.
Also es ist auf jeden Fall so eine Geschichte, die sich, weil wir es vorhin gesagt haben, man muss ein bisschen darauf achten, was so neben den großen Schauplätzen passiert. Also es war dieser Teil, dieser Order, der quasi darauf hingedeutet hat, der wurde ja auch erst später mitgekriegt, dass das da passiert ist, weil man gar nicht mitgekommen ist und weil das in einer stand, die nicht direkt was damit zu tun hatte. Genau.
Ja, aber das spricht doch dafür, dass das total überlegt ist.
Ja, genau. Das ist wieder für mich, also würde ich jetzt, also wir haben ja da die Diskussion im Forum, aber oder auf YouTube, spricht das eben für nicht ganz bis zu Ende durchgedacht. Oder
ich muss sagen, ich habe einen anderen Eindruck, aber ich bin auch tatsächlich, mich überfordert es teilweise, wie schnell jetzt Sachen passieren, aber ich glaube, das gehört eben auch zur Taktik. Und dahinter steht ja auch, oder neben Trump steht ja auch immer, der Breitbart-Gründer Bannon. Bannon. Und ich glaube, der hat schon einen Plan. Ja. Aber davon abgesehen, Falk, du hattest im Vorgespräch kurz darauf aufmerksam gemacht, dass wir ja nicht immer nur über den großen Teich gucken müssen, sondern wir können auch hier in Deutschland schauen, wie Datenschutz Abkommen im Grunde auch etwas unterlaufen werden. Also die schwarzen Schafe sitzen auch bei uns. Du hast auf das BKA-Gesetz kurz hingewiesen. Magst du dazu was
Ja,
sagen?
da würde ich jetzt nicht vom Unterlaufen der Datenschutzabkommen im weiteren Sinne sprechen, sondern da geht es schlicht und einfach um die Neugestaltung, nicht zuletzt. Also Datenschutzrecht, ich habe es ja eben schon kurz erwähnt, diese europäische Datenschutzgrundverordnung und zum Zweiten die europäische Datenschutzrichtlinie, die Polizei und Justiz im Bereich Datenschutz neu regeln soll. Da ist es tatsächlich so, dass die gerade erst am Mittwoch im Kabinett war, also ich glaube heute ist Donnerstag, das war dann demnach gestern. Und das ist dort verabschiedet worden und das hat ganz große Auswirkungen auch eben zum Beispiel auf das BKA-Gesetz, das Gesetz über das Bundeskriminalamt. Und das zum Beispiel, da steht jetzt sowas mit drin, wie das BKA bekommt eine komplett neue IT-Infrastruktur, richtig teuer, 250 Millionen Euro über die nächsten Jahre. Und da soll dann eine Art zentrale Datenbank letzten Endes das ablösen, was bislang Verbundsystem genannt wird. Und da geht es dann darum, dass nur noch so per Ausprägung letzten Endes entschieden wird, wer denn auf was Zugriff hat. Also beispielsweise, du hast einen Vorgang, der betrifft eigentlich, sagen wir mal, Bayern und dann muss die bayerische Länderpolizei das in diese Datenbank eintragen als bayerische Länderpolizei und dann wird es sozusagen zentral beim BKA gespeichert, aber Zugriff haben erstmal auch nur trotzdem die Bayern, es sei denn, ist es relevant fürs BKA. Das Ganze soll kompatibel sein mit dem System von Europol und das ist natürlich jetzt wieder dann in der großen Kompatibilitätsgeschichte mit dem sogenannten Schengen-Informationssystem und mit dem Visa-Informationssystem und mit dem, na, was haben wir noch alles, diversen anderen Datenbanken auf europäischer Ebene, über die sich gerade eine hochrangige Expertenarbeitsgruppe auf europäischer Ebene große Gedanken macht, wie das in Zukunft ausgestaltet werden soll und man hat ein bisschen das Gefühl, dass diese BKA-Gesetzgeschichte mit der neuen IT, dass die eigentlich schon so eine Vorwegnahme davon ist. Man muss dazu wissen, in dieser Expertenarbeitsgruppe sitzt natürlich auch wieder jemand vom Bundesinnenministerium, der natürlich auch an dem anderen Gesetz mitgeschrieben hat. Also da gibt es gewisse Überschneidungen. Aber da ist ganz schön viel im Gange und da lohnt es sich auf jeden Fall auch noch ein Auge mehr drauf zu werfen.
Ja, also wie du es vorhin gesagt hast, dass wir, also wir, die, also Europa ist angetreten mit dem Anspruch, wir verteidigen unseren Datenschutz, aber das ist jetzt auch die letzten Monate deutlich geworden, dass dieser Datenschutz auch zum Beispiel aus Deutschland durchaus auch seine Attacken erfahren muss. Also dass es eben nicht so ein allgemeiner Stand ist, wir wollen den hohen und wir müssen den gegen alle verteidigen, sondern eben auch aus der...
Es geht ja schon um die Umsetzung der europäischen Datenschutzgrundverordnung.
Genau,
ne? Also
das ist ja alles das.
Genau, also bei der europäischen Datenschutzgrundverordnung, kurz gefasst, ist es ja so, dass du in Deutschland jetzt nur noch einen Teil umsetzen musstest, wo es aber ganz stark strittig ist. Da hattet ihr auch einen sehr schönen Artikel dazu bei euch auf der Seite, wo das nochmal aufgeschlüsselt ist und relativ lang auch aufgeschlüsselt ist, was jetzt wie nicht umgesetzt wird, respektive vielleicht auch ein bisschen unterlaufen wird im Rahmen dessen, wie man es jetzt unterlaufen kann. Geht ja ganz stark um die Frage, innerhalb dieser Datenschutzgrundverordnung habe ich sogenannte Öffnungsklauseln. Also das sind Punkte, da darf der nationale Gesetzgeber jetzt ein bisschen abweichen. Also auf gut Deutsch Bundesregierung, Bundestag.
Genau.
So, und die dürfen ein bisschen abweichen von der EU-Regelung. Und da ist die Frage, haben Sie das jetzt zugunsten des Datenschutzes ausgelegt oder eher zugunsten der Wirtschaft oder zugunsten anderer, zum Beispiel Sicherheitsinteressen? Da gibt es dann doch recht harsche Kritik, unter anderem von der Bundesdatenschutzbeauftragten Andrea Vosshoff, die sich dazu recht klar geäußert hat, die gesagt hat, da sind viele Sachen nicht so exzellent dran und eher schlecht für den Datenschutz. Wird man noch schauen müssen, was da im Bundestag noch passiert. Aber genau diese Sachen, dieses Datenschutz, wie wird er denn eigentlich auf nationaler Ebene gestaltet, da schauen wir eigentlich gerade ganz wenig drauf, weil wir auf der einen Seite natürlich Richtung Trump gucken und auf der anderen Seite diese Sicherheitsdebatte haben. Das ist jetzt für den Datenschutz vielleicht nicht die allerbeste Zeit.
Ich meine, man kann ja, oder wir haben ja auch schon darauf hingewiesen, dass diese ganzen Datenschutzabkommen zwischen der EU und den USA natürlich auch mal auf der Kippe stehen oder aufgekündigt werden. Und das betrifft uns dann auch wieder national. Also auch wenn wir jetzt gerade über Europa oder Deutschland sprechen, was gerade in den USA passiert, wirkt sich immer wieder auf uns aus.
Also das hat auch noch eine andere Nebenwirkung, wenn ich das ganz kurz mit einwerfen darf. Denn du musst dir natürlich immer überlegen, darfst du überhaupt Daten in die USA übermitteln? Und das gilt natürlich nicht nur für Facebook, Google und so weiter, sondern das gilt zum Beispiel auch für das Bundesamt für Verfassungsschutz oder den Bundesnachrichtendienst oder auch das BKA. Und du darfst es halt nur nach bestimmten Kriterien. Und wenn die nicht erfüllt sind und diese Kriterien sind nicht ganz so wachsweich, die hat das Bundesverfassungsgericht im vergangenen...
Oh, jetzt ist leider der Ton.
...BKA-Urteil... Entschuldigung, also, besser jetzt?
Jetzt ruckelt es gerade ein bisschen, aber probier es
Es
nochmal.
ruckelt ein bisschen.
Jetzt
Dann
jetzt
hören
geht's
wir dich
wieder, komm.
wieder.
Geht schon.
Jetzt wieder gut? Okay.
Ja.
Also, das Bundesverfassungsgericht hat im vergangenen
Ja.
April im BKA-Gesetz Urteil, also warum jetzt das Ganze auch neu geschrieben wurde zum Teil, hat das sehr klar definiert, wann eine Weitergabe nicht zulässig ist, auch bei Sicherheitssachen nicht. So. Und das ist was, da hängt es natürlich auch ganz stark davon ab, was Trump jetzt eigentlich macht. Wenn er wieder Waterboarding und ähnliche Sachen für okay erklärt, dann ist die Hürde natürlich deutlich höher als in der Vergangenheit.
Also ich würde dazu auch mal sagen, dass auch wenn er so schnell agiert, diese Reaktion, auch die wir beschrieben haben, auch beim Datenschutz und so, die werden halt, also die werden uns jetzt auf Wochen und Monate beschäftigen, weil erfahrungsgemäß so aktionistisch wie der US-Präsident ist, fällt mir hier gar keiner ein.
Ja, pass auf. Also im YouTube-Chat wird aber zum Beispiel auf die Flüchtlingspolitik von Frau Merkel hingewiesen, wo im Grunde auch schnell entschieden wurde, lass die Leute rein. Und jetzt im Nachgang wurden sehr viele Sachen dann erst geklärt.
Wäre natürlich die Frage, also ich traue es jetzt, also vor allem nicht in einem Wahljahr, aber wir werden das ja sehen. Also ein Aspekt, den ich noch zu Trump vorher aufgeschrieben habe, war, also wir haben ja gesagt, dass es um diese Executive Orders ging, weil der Rest ist ja noch gar nicht.
Was ich noch
Ja.
interessant fand, das hast du im Vorfeld der Sendung gesagt, Obama hatte aber wesentlich mehr
Also es gibt die
Jetzt habe ich
Statistik, genau,
Farbe.
also Obama hatte wohl in den
Mehr
ersten Tagen
Dekrete.
mehr von diesen Dekreten, aber ich erinnere mich zumindest nicht, wir hatten noch keine heiße Show, dass die uns so viel beschäftigt haben. Also eine, die noch aussteht, die eigentlich Teil der heiße Show werden sollte, weil sie am Dienstag erwartet wurde, dann ist der Mittwoch vorbeigegangen und sie ist immer noch nicht gekommen, ist eine Cyber Security Executive Order. Da ist nicht so ganz, also es sieht so aus, dass eben sie, offensichtlich sind sie sich noch nicht einig, was da rein soll, aber ich habe vorhin mal, also es gibt so Hinweise drauf, was da kommen soll. Und zwar geht es da wohl darum, dass, was du gerade gesagt hast, für die Datenbanken in Deutschland, dass sowas Ähnliches auch diskutiert wird in Bezug auf Cyber Security bei US-Diensten, dass die sich mehr zusammenarbeiten sollen, sie sollen mehr zusammenarbeiten. Also bislang ist es wohl so, dass wenn das Department of Homeland Security gehackt wird oder angegriffen wird, hat es seine eigene Verteidigung oder seine eigene Strategie. Und das FBI hat eine andere. Und das, was weiß ich, das Hausminister oder das Wohnministerium noch eine eigene, dass die vereinheitlicht wird. Aber natürlich ohne so markige Worte geht das, also weil das ist was, was wohl schon auch länger gefordert wird in den USA. Die markigen Worte, die jetzt dazu vorher schon gesagt worden waren, dass in Zukunft auch jeder Minister und Behördenchef quasi persönlich verantwortlich gemacht wird, wenn seine Behörde gehackt wird. Und wir haben ja nun die verschiedensten Geschichten, die da schon sind. Also natürlich ist das, also das Problem ist schon da. Also es gab diese Social Security-Nummern, die in der USA sehr wichtig sind, wo Hunderttausende oder Millionen gehackt, also veröffentlicht wurden oder also, ich weiß nicht, ob sie veröffentlicht, also sie sind auf jeden Fall entschwunden. Und jemand ist da rangekommen. Und diese Geschichten, dagegen will er vorgehen. Nur muss man jetzt sagen, dass wir hatten letzte Woche sein Cyber Security Advisor ist Rudy Giuliani, der ehemalige New Yorker Bürgermeister, der bislang noch nicht mit seiner Kompetenz in dieser Frage aufgefallen ist. Vorsichtig zu sagen, also seine Seite war nach 5 Minuten nach der Ankündigung offline, seine Anwaltsseite, weil sie so schlecht war. Deswegen ist es tatsächlich eine Frage, die wir jetzt beobachten müssen, was da noch drin steht. Das wäre noch so ein Aspekt, der aber in die ähnliche Richtung geht, was du vorhin mit dem BKA-Gesetz gesagt hast. Also die
Ja,
Vereinigung.
dann vielleicht noch als Kontext dazu. Ich
Ja.
meine, Rudy Giuliani ist natürlich als klassischer Law and Order Vertreter eigentlich unterwegs gewesen. Wenn man mal einen Begriff aus dieser klassischen Law and Order Theorie mit rausnimmt, dann hast du etwas, was vielleicht dem einen oder anderen, zumindest heise Nutzer, eher entgegenkommt. Da geht es ja ganz stark um die Frage der Broken Windows Theorie. Und das ist vielleicht mehrheitsfähig unter euren Lesern.
Ja, das,
Also,
also
um es kurz zu erklären,
ja,
vielleicht
erklär
noch,
es
was
mal
das
kurz.
dieses Broken Windows ist. Sozusagen, wenn irgendwo ein Fenster bereits eingeschlagen worden ist, dann zieht das weitere kriminelle Taten an, von der Grundidee her sehr verkürzt dargestellt. Sozusagen, wo etwas schief läuft, läuft auch noch mehr schief. Am Ende kannst du dann von Hölzchen auf Stöckchen kommen. Ich finde die Theorie beschränkt plausibel, aber gut, das muss jeder für sich selber
Also
entscheiden.
es ging auch darum, dass dann dort sofort eingegriffen wird. Also wenn ein
Genau,
Fenster.
also das war ja natürlich dann sozusagen die Schlussfolgerung daraus, dass du
Genau.
sagst, wo kleine Fehler passieren, wo kleine Straftaten zugelassen werden, das schließen sich größere an, damit bereite ich erst das Feld dafür. wenn ich das jetzt auf den Bereich Cybersecurity übertragen würde, wüsste ich gar nicht, wo ich anfangen soll mit den kleinen Fehlern und den kleinen Geschichten, die dann zu großen Sachen führen. Es stimmt sicherlich auch irgendwie, aber ich würde sagen, dann hätten die USA mehr als, ich glaube, 2,7 Millionen Leute im Knast, wenn du das so hart durchziehen würdest.
Also deswegen, es ist abzuwarten, diese Entscheidung war so ein bisschen, also wurde sich drüber lustig gemacht, dass er nun dafür zuständig ist. Es war sowohl vielleicht auch so eine politische Entscheidung, weil er auf mehr gehofft hat, auf irgendein Ministerium oder so. Das, wie gesagt, das werden wir jetzt sehen, was da kommt. Das wird natürlich bei uns dann auch ausführlich begleitet. Aber du hast gerade gesagt, die Möglichkeiten sind groß und die vielleicht auch.
Ja, aber es gab ja auch schon alte Pläne, die bei Obama in der Schublade lagen und nicht mehr gekommen sind. Also insofern wirklich abwarten, anschauen, ohne Geifer, gucken einfach nur, was steht tatsächlich drin, was davon ist überhaupt realistisch. Das kennen wir ja auch aus Deutschland, dass es manchmal sehr hochtrabende Pläne gibt und dann, wenn man da ein bisschen genauer hinschaut, am Ende eigentlich sehr viel Luft darunter ist oder einfach keine Realisierungschance eintritt. Also einfach mal abwarten an der Stelle.
Vor allem dann auch 5 Tage mal gucken, was nach 5 Tagen davon noch steht. Das haben die ersten Orders auch schon gezeigt. Ja, ich würde sagen, genau, dann haben wir die Sachen, die wir bislang wissen. Also das hatten wir beim letzten Mal schon gesagt, das werden wir sehen, das Thema wird uns weiter beschäftigen. Das haben wir jetzt auch schon angekündigt. Und genau, aber auch den Datenschutz, der dann eben auch direkt die Auswirkungen, also deutlich schneller hat, als wenn die US-Industrie jetzt weniger Mitarbeiter hat. Das ist natürlich erstmal was uns jetzt vielleicht nicht sofort hier betrifft. Werden wir alles beobachten, dann in der Heise-Show und dann ja vielleicht auch wieder mit dir, Falk.
Mal schauen.
Ja, vielen Dank auf jeden Fall fürs Zuschalten diesmal. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sagen bis nächste Woche.
Bis nächste Woche. Tschüss.
Ciao.